Hallo und herzlich willkommen zur Folge 39 von 22 Zuhören, unserem Podcast über das 22Q-Syndrom und alles, was damit zusammenhängt. Und ich bin der Andi, wieder mal. Und ich begrüße heute bei uns im Studio die Antje Menkens und die Anna Beermann. Und mit dabei ist auch noch die Laura Kohnen. Antje Menkens ist Mutter eines betroffenen jungen Mannes, Vorstandsmitglied im Verein Wir sind 22Q e.V., Autorin des Buches Ich bin viel mehr als 22Q. Antje ist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Hallo Antje.
Hallo.
Die Anna kennt ihr noch aus der vorletzten Folge. Da ging es um die Beratungsstelle in Mainz. Dort arbeitet sie und hat zusammen mit der Antje an dem Buch gearbeitet. Sie war außerdem auch schon in der Folge 6 über die Leitung von Freizeiten mit dabei. Heute ist unser Thema Diagnosevermittlung. Also, wie bringe ich meinem Kind bei, dass es von 22Q betroffen ist? Und darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi. Ja, ich bin auch am Start, Andi. Hier ist die Laura. Ich bin ja die Medienkoordinatorin und bin heute auch mit dabei, um hier die Fragen zu stellen. Und damit würde ich einfach mal einsteigen. Und zwar hatten wir zur Diagnosevermittlung schon das Glück, bei den letzten Themenwochenende eine tolle Fragerunde über genau dieses Thema auch aufnehmen zu dürfen von 22Q Media. Das ist auch schon fast fertig veröffentlicht. Das kommt dann hoffentlich zeitgleich zu der Podcast-Folge hier raus. Da könnt ihr auch schon mal schauen. Aber weil wir gemerkt haben, das hat nicht so alle Fragen beantwortet, wollten wir uns heute auch noch mal diesem Thema widmen. Und haben uns gemeinsam Fragen überlegt. Ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, ganz dolle zu kichern, weil oft bin ich mit der Anna und der Antje eher zusammen und wir führen eher so Larifari-Gespräche. Also verzeiht's mir, wenn ich heute viel kicher, Antje, Anna. Okay? Das hat nichts mit dem Thema zu tun, sondern einfach, weil ich euch gut kenne. Ja, Diagnose. Also das bedeutet, meine erste Frage ist eher so, wann und wie erhält man gewöhnlich seine Diagnose und was gibt es da so für Herausforderungen? Genau, das gebe ich mal an erstmal die Antje, die ja selber auch Mama von einem betroffenen Menschen ist.
Ja, hallo. Also bei uns war das damals so, dass man bei Tino am ersten Tag nach der Geburt den Herzfehler diagnostiziert hat. Danach war so die Entwicklung als Baby immer schwierig. Irgendwas war immer. Und irgendwann sagte unser Kinderarzt dann, ich habe irgendwie den Verdacht, da stimmt was nicht. Bitte gehen Sie mal in die Humangenetik. Das haben wir dann gemacht und hatten dann die Diagnose 22Q Deletion, als er ungefähr 7 Monate alt war. Also so ziemlich dann von Anfang an. Hm. Ich weiß aber auch von vielen anderen, dass es auch schon vorgeburtliche Diagnosen gibt und auch erst Diagnosen im Erwachsenenalter.
Das heißt, es ist total unterschiedlich, ne? Je nachdem, wann man selber gesagt bekommt. Also es gibt so verschiedene Szenarien. Und weil das so kompliziert ist, also weil man sagt, okay, manche wissen das seit Geburt, vielleicht sogar vor der Geburt. Manche wissen das erst mit. Wir hatten auch schon Fälle, da haben wir eine Bustour drüber, also eine Lebensstory drüber gemacht. Und da hat uns die Betroffene erzählt, sie hat das alles erst mit 35 rausgefunden. Oder eine Betroffene, die hat gesagt, sie hat das erst rausgefunden, als sie selber ein Kind bekommen hat, weil ihr Kind auffällig war und dann getestet wurde und sie dann eben auch. Und das heißt, es laufen auch viele Menschen rum, die wissen gar nicht eine ganze Weile, dass sie 22Q haben. Um heute so den Rahmen der Runde hier nicht so total zeitlich zu sprengen und der Folge, würde ich sagen, wir gucken uns mal an Diagnosevermittlungen, wo man das einfach von Anfang an eventuell schon weiß. Also das heißt, so dieser Klassiker, die Eltern wissen das quasi vor den Kindern. und begleiten sie in dieser Diagnosevermittlung. Das heißt, die sind primär die Leute, die ihnen das erklären. Da war jetzt so ein bisschen die Frage, Eltern sagen es ihren Kindern im Normalfall jetzt, in dem Fall. Und was würdet ihr aus Elternsicht oder jetzt Anna vielleicht, kannst du da gleich mal drauf antworten, aus Beratungsstellensicht empfehlen? Was gibt es da zu beachten, wenn man selber der Mensch ist, der das seinem Kind erzählt? Vielleicht kann die Anna anfangen und dann kann die Antje noch mal ergänzen.
Ja, also aus meiner Tätigkeit in der Beratungsstelle heraus kam es sehr, sehr häufig vor, dass mich Eltern angerufen haben, die die Diagnose bekommen haben, insbesondere von jüngeren Kindern, und mir die Frage gestellt wurde, wie sage ich es denn meinem Kind? Wie komme ich denn mit dem Kind ins Gespräch? Gibt es da ein Leitfaden oder ein Gesprächsleitfaden, an den ich mich halten kann? Haben Sie da irgendwas, was Sie mir schicken können? Und dann habe ich relativ viel darüber nachgedacht, was man den Eltern mit an die Hand geben könnte. Und so ist dann auch am Ende die Idee entstanden, ein Kinderbuch zu entwickeln, zusammen mit Antje. Ganz grob würde ich sagen, es hängt vom Alter des Kindes ab, aber wir raten dazu, oder ich rate dazu, je früher, desto besser und möglichst kindgerecht den Zeitpunkt zu finden, das dem Kind auch mitzuteilen. Also Kinder merken es doch oft auch schon im Kindergarten, dass irgendwas anders ist, dass sie vielleicht mehr Probleme haben als andere Kinder. Und ja, für die Kinder ist es wirklich wichtig, das auch einfach von klein auf offen erzählt zu bekommen. In Kindersprache und niedrigschwellig, genau, damit sie einfach ja das auch verarbeiten können und das auch irgendwann akzeptieren können dann. Ja, zum Zeitpunkt, also es ist schwierig. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, und das hatten wir ja auch in den Vorträgen bei den Thementagen. Es ist am Ende auch eher ein Prozess als jetzt das eine Gespräch. Und für diesen Prozess oder zur Unterstützung des Prozesses hatten wir eben auch das Ziel, was an die Hand zu geben. Und da geht es dann im Kinderbuch drum. Aber da möchte ich jetzt gar nicht alles vorwegnehmen. Da darf Antje dann auch gerne noch was zu sagen.
Ja, das Kinderbuch haben wir ja eigentlich geschrieben, um mit dem Kind ins Gespräch zu gehen. Es ist also jetzt kein Erklärwerk, sondern es ist einfach, wenn eine Frage kommt oder wenn das Thema auf dem Tisch ist, dass man dann sagt, komm, wir schauen uns das Buch gemeinsam an, ich lese dir das mal vor und dann sprechen wir darüber. Das war so der Grundgedanke, warum wir das Buch in dieser Form so geschrieben haben. Ich weiß aus meiner Geschichte und meinem Sohn heraus, dass es ganz oft so ist, dass man mit dem Kind ja ziemlich oft zu irgendwelchen Ärzten fährt und beim Arzt natürlich dann immer spricht, warum sind Sie heute hier? Und dann sagt man ganz oft, ja, mein Kind hat 22 Q. Und das betroffene Kind sitzt ja daneben und hört es mit. Und manchmal ist es dann so, dass man zu Hause Stunden später gefragt wird, Mama, was ist das? Was ist 22Q? Und dann hat man, glaube ich, einen guten Zeitpunkt gefunden, um zu sagen, komm, wir schauen uns das Buch an, wir sprechen drüber. Und das lässt man dann einfach erstmal so stehen und lässt es so sacken. Denn genau das, was Anna gesagt hat, es ist einfach ein Prozess. Es ist nicht zu erwarten, dass man das sofort alles versteht, wenn man klein ist, und manchmal auch nicht, wenn man schon größer ist. Deswegen ist es so, dass ich immer dazu rate, mit dem Kind offen darüber zu sprechen und auch ruhig immer wieder und jede neue Frage auch wieder neu zu beantworten.
Ja, also ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, weil für Eltern ist ja auch manchmal ganz schön, so ein, ja, wie so Punkte zu haben, wo man so eine Art Checkliste, wo man sagen kann, okay, also ihr würdet generell empfehlen, das auf jeden Fall anzusprechen, auch wenn die Kinder noch klein sind, weil es eben sowieso da ist, weil man von Arzt zu Arzttermin geht und also über 22Q ja sowieso spricht. Und dann ist es auch wichtig, auch mit dem Kind so dass es das versteht, also kindgerecht drüber zu sprechen. Und da ist das Kinderbuch eine gute Begleitung. Und auch einfach abzuwarten, wenn Fragen kommen, diese dann auch so zu beantworten. Und dass es eben jetzt nicht so dieses eine Gespräch gibt, wo man sich hinsetzt, was man irgendwie vorbereitet und dann ist es abgehakt, sondern immer wieder, je nach Entwicklungsstand. Das habe ich jetzt richtig verstanden, gell?
Ja.
Mhm. Und das heißt, es gibt auch gar nicht so den Zeitpunkt, da muss man anfangen oder da, bis dahin muss es passiert sein, weil sonst ist es zu spät, sondern man geht dann so mit dem Flow. Weil das stelle ich mir so schwierig vor. Wenn man sich manchmal fragt, also ich habe jetzt kein betroffenes Kind, aber ich habe irgendwie ein Kind und manchmal war es manchmal so, dass ich mich gefragt habe, okay, habe ich es jetzt schon verpasst, diese Sache mit meinem Kind irgendwie das beizubringen oder da das zu begleiten. Später merkt man dann, also ist mein Empfinden, es gibt eigentlich gar nicht so den Verpasse-Moment. Wie ist das so aus Diagnosevermittlung, wenn man jetzt so zeitpunktmäßig das so sieht?
Also aus meiner Erfahrung mit Gesprächen mit anderen Eltern heraus würde ich ganz klar sagen, möglichst vor der Pubertät.
Mhm.
Denn häufig ist es ja so, dass junge Menschen in der Pubertät ja erstmal mit sich selber viel hadern, ihre Identität in Frage stellen, ihre eigene Identität suchen. Und wenn man dann erst erfährt, oh, da habe ich etwas und muss mich dann damit auseinandersetzen, dass ich anders bin, das führt häufig zu Problemen.
Mhm. Mhm.
Und es ist ja nun mal auch so, 22Q ist einfach da und geht auch nie wieder weg.
Mhm.
Und wenn ich jetzt als Teenager das ganz schlimm finde, 22Q zu haben und mir das wegwünsche, dann werde ich ja damit nie glücklich, weil es ja ein Teil von mir selbst ist.
Ja. Und wenn man schon so im Kindgerechten anfängt, dann ist es ja erstmal kindgerecht. Also das heißt, man setzt sich mit dem Buch hin und liest da was vor und macht es vielleicht, gestaltet es eher spielerisch. Ich hatte bei der Gesprächsrunde in Hohenroda beim Themenwochenende, hatte ich auch so ein bisschen gehört, wie Leute, die diese komplizierte Sache mit dem Gendefekt versucht haben, kindgerecht zu erklären. Und da gibt es ja auch, also da wird man als Eltern ja auch ganz erfinderisch. Wie, Antje, als du das erklärt hast, gab es ja das Kinderbuch noch nicht. Was hast du für Worte benutzt oder für kindgerechte Erklärungsansätze? Weißt du das noch?
Ja, tatsächlich war ein Grund für mich, auch dieses Buch zu schreiben, weil es das ist, was ich mir gewünscht hätte, damals zu haben. Und dieses Beispiel mit dem Baum, wo ein Ast einfach fehlt und der Baum ja aber trotzdem schön ist, das ist persönlich so mein Lieblingsbild. Manche benutzen gerne das mit den Bausteinen, das Bild. Aber bei mir war das so, ich habe eigentlich versucht, meinem Sohn das zu erklären, dass der Baum super ist und dass da nur ein kleines Ästchen fehlt und dass das eben der Grund dafür ist, dass er zum Beispiel einen Herzfehler hat. Aber ich sag mal so, für uns ist es auch schon schwer zu begreifen mit der Genetik. Und ich glaube, bei Kindern ist man mit bildhafter Sprache einfach am besten dran.
Du hast gerade von dem Bild mit den Bausteinen erzählt. Kannst du das nochmal konkretisieren? Also wie würde ich das dem Kind erklären?
Also wir kennen ja alle diese bunten Klemmbausteine aus Dänemark. Und wenn man jetzt mit ganz vielen schönen Bausteinen ein Haus baut und irgendwo fehlt einfach ein ganz kleines Steinchen, dann ist das Haus aber ja trotzdem fertig und schön. Also als Sinnbild für die Deletion.
Mhm. Okay.
Und jetzt haben wir auch viel über die Kinder gesprochen und wie man das ihnen erklärt und dass das eigentlich auch wichtig ist, schon im Kindheitsalter so ein bisschen zu starten. Wenn ich jetzt das so als Prozess sehe, wird mein Kind ja immer älter und wie ändert sich das Gespräch, wenn mein Kind immer älter wird? Antje, der Tino ist ja jetzt auch schon älter. Würdest du sagen, da werden die Fragen anders oder nochmal vertiefter? Wie erlebst du das so?
Naja, wenn ich mir das so angucke, rückblickend, muss ich sagen, es fing so an mit der Schulzeit, wo es schwieriger wurde, dass er bestimmte Dinge einfach nicht mehr so akzeptiert hat. Also viele unserer betroffenen Kinder haben ja viele, viele Therapien und Termine. Man geht von Logo zu Ergo zu Physio oder was auch immer oder hat Arztbehandlungen noch und nöcher. Und er war dann irgendwann so ein bisschen therapiemüde. Und dauernd war irgendetwas und man musste wieder zum Arzt. Und es war teilweise, er war kaum mitzubekommen. Also der hat sich mit allem, was er hatte, gewehrt. Er hatte einfach die Nase gestrichen voll und hat dann eben auch angefangen, darüber zu fluchen. Warum habe ich das? Das ist gemein. Und da habe ich nur gedacht, ja, du hast recht, das ist auch gemein. Ich find's auch doof. Aber es nützt ja nichts. Also das war ganz oft Thema. Das
ist einfach,
dass man irgendwie so, ja, und auch so diese Nase voll davon haben, dass es so ist.
So anders zu sein als Gleichaltrige oder?
Das auch.
Ja.
Das auch. Er hat ja gemerkt, dass er anders ist. Er hat dann mit 10 Jahren ein Korsett bekommen wegen seiner Skoliose. Und das ist natürlich deutlich nach außen sichtbar, auch für die Klassenkameraden. Und das war auch keine leichte Zeit. Weil dann eben dieses Anderssein noch sichtbarer wurde.
Anna, in der Beratungsstelle. Achso, wolltest du noch was sagen, Antje? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, ich habe nur gerade daran gedacht, dass es so ein Alter ist, so mit 10, wo man einfach dazugehören möchte. Wenn du dann einfach so ganz anders bist, dich anders verhältst, dich anders ausdrückst oder eben sowas wie ein Korsett hast, dann macht das einfach dauerunzufrieden. Also diesen Zustand hatten wir dann zu Hause.
Das muss man dann auch erstmal aushalten können, gell?
Ja, und dann kam ja noch die kleine Schwester, die das alles nicht hat. Das fand er dann auch doof und gemein, warum er das hat und sie nicht.
Ja. Ja, und das ist natürlich auch schwer, also ich weiß nicht, zu erklären, ne? Also wenn dann so Fragen kommen, hat man vielleicht auch nicht immer auf alles eine Antwort parat, oder? Also ich kann mir vorstellen, so ein Dialog ist ja nicht immer so wie im Film, so wo die weisen Eltern da immer sitzen und immer auf alles die beste Antwort haben wie aus dem Bilderbuch, sondern manchmal sitzt man vielleicht auch einfach mal da und hat keine gute Antwort.
Naja, das, Erziehung ist irgendwie Try and Error, ne?
Ja, ist so, gell?
Muss man auch manchmal einfach. Und wenn es doof war, dann muss man es nächstes Mal besser machen.
Dann fängt man einfach wieder von vorne an. Nochmal Restart. Ja, Reset.
Genau.
Ja. Ja, und selbst das geht ja auch. Also zu sagen, ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht, was du mich da gefragt hast. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Ich glaube, das sind meine Gedanken jetzt dazu. Und ist ja auch für Kinder auch schön zu wissen, auch die Eltern und das Umfeld, in dem die sich Gedanken darüber machen, heißt das ja auch, dass man auch nicht ganz alleine drin steckt, sondern dass die anderen mit dabei sind und eben mitfühlen, mitdenken. Ja. Und
mit und auch eben
durchgehen.
Mal einen Fehler zugeben, ne? Dass man dann seinem Kind auch sagt, du, das habe ich total falsch gemacht oder ich habe das falsch gesehen oder so. Eine bestimmte Situation, eine bestimmte Entscheidung vielleicht, ne?
Ja. Anna, ich weiß nicht, ob das eine gute Frage ist. Ich stelle sie aber trotzdem. Eltern melden sich bei dir in der Fachberatung. Und gibt es da so Fragen zu Herausforderungen? Wie sage ich es meinem Kind? Und was wären dann so Tipps oder Hilfestellungen, die du ihnen zur Hand gibst?
Also wenn diese Frage kommt, habe ich ja jetzt das große Glück, dass ich Ihnen da was an die Hand geben kann, was auch wirklich sehr gerne und sehr gut angenommen wird, um eben mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Oder auch, auch Erzieher holen sich das Buch, die vielleicht ein Kind mit 22 Q11 in der Gruppe haben, um es den anderen Kindern zu erklären. Da gibt es jetzt gar nicht die großen Herausforderungen. Ich finde auch immer, dass es eine gute Idee sein kann, mit dem Kind zur Veranstaltung zu kommen vom Verein, weil man auch hierüber später gut ins Gespräch kommen kann. Also bei Spätthemenwochenende, das Kind ist vielleicht schon ein bisschen älter, ist in der Kinderbetreuung mit vielen anderen Kindern, kann das auch eine gute Brücke sein, zu erklären, das ist eine Veranstaltung von dem Verein und warum sind wir bei dem Verein und die Kinder haben das Gleiche wie du und da dann auch wieder so eine Verknüpfung hinzukriegen, die für die Kinder recht real ist, wenn sie an irgendeine Veranstaltung denken und da auch vielleicht schon Freunde gefunden haben. Schwierig ist es eher, wenn Familien anrufen, wo ein Elternteil sehr dafür ist, offen damit umzugehen und das dem Kind auch gerne sagen möchte und das andere Elternteil aber ganz anderer Meinung ist und eher so in die Richtung tendiert, unser Kind hat nichts, wir werden dem Kind nichts sagen, es kriegt damit einen Stempel, ist oft eine Befürchtung und unser Kind ist doch ganz normal und wir reden da nicht drüber. Also wenn es so diesen Zwiespalt innerhalb einer Elternschaft gibt, ist das ein großes Problem. Oder auch, und das habe ich sehr selten, aber es ist mir auch schon begegnet in der Beratungsstelle, dass Eltern von einem durchaus auch erwachsenen, betroffenen Kind die Diagnose bis heute nicht vermittelt haben. Wo ich natürlich sehr klar versucht habe zu sagen, dass der Erwachsene letztendlich ja sogar schon auch ein Recht auf die eigene Diagnose hat. Und wenn ein Kinderwunsch besteht, da ja auch es einfach wichtig ist zu wissen, dass man es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit vererbt. Aber da ist eine Beratungsstelle natürlich, da sind mir die Hände gebunden. Da kann ich nicht viel machen, als meine Meinung zu sagen. Und das war aber jetzt tatsächlich auch eher eine Ausnahme. Meistens sind die Eltern wirklich interessiert, die Meinung zu hören, wann sage ich es dem Kind und lieber jetzt, lieber später oder vielleicht lieber gar nicht. Und nach einem Beratungsgespräch habe ich das Gefühl, sind sie dann doch auch sehr dankbar und haben dann neue Wege für sich gefunden, damit umzugehen.
Ich habe eine kurze Nachfrage. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch, es tut mir leid.
Mach nichts, mach du erst.
Wenn Eltern sich nicht so richtig einig sind, ich weiß nicht genau, ob man das so zurückführen kann auf die eigene Diagnosevermittlung. Wie ist denn das? Also die Eltern kriegen das ja auch erstmal vermittelt vom Arzt. Mhm. Antje, wie war denn das bei euch, bei dir und deinem Mann? Wie habt ihr die Diagnose vermittelt bekommen? Und habt ihr euch da mitgenommen gefühlt oder gut aufgeklärt oder konnte der Arzt oder die Ärztin gar nicht genau sagen, was das Syndrom ist und das erklären? Und wie seid ihr dann da weiter vorgegangen?
Also dazu muss ich sagen, dass wir unfassbares Glück hatten. Wir sind an eine ganz tolle Humangenetikerin geraten in Bremen. Das ist die Frau Dr. Spranger, die auch schon mal bei einem Familienwochenende mal einen Vortrag gemacht hat. Und die hat uns die Diagnose wirklich gut vermittelt. Natürlich ist es, als ob einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber sie hat wirklich alles versucht, uns aufzufangen. Hat uns dann auch gleich angeboten, bei uns Tests zu machen, ob einer von uns beiden das eben auch hat. Hat uns zu weiterem Kinderwunsch beraten, hat uns was zum Verlauf erzählt, hat eben gesagt, dass 22Q einfach ganz vieles sein kann und auch ganz vieles nicht. Hat uns schon damals gleich die Adresse des Vereins vermittelt. Da hatte ich aber ein Problem damit. Wir sind relativ spät erst in den Verein eingetreten. Aber wie gesagt, von der humangenetischen Seite sind wir da wahnsinnig gut betreut worden. Und was ich auch sehr, sehr schätze, ist, dass wir eigentlich alle paar Jahre dort nochmal hingehen können und eine sogenannte Verlaufskontrolle machen, weil die Frau Dr. Spranger das immer gut findet, auch die älteren kennenzulernen, um dann ihrerseits ihre Erfahrungen an die Familien, die dann eine neue Diagnose bekommen, weitergeben zu können. Also, was ich so in Gesprächen mit anderen Eltern gehört habe, ist das wohl eher eine herausragend gute Diagnosevermittlung gewesen. Andere hatten nicht so viel Glück.
Ja, und würdest du sagen, dass das aber, dass dir diese Art des liebevollen Umgangs und des sehr unterstützenden Umgangs auch geholfen hat, so das weiterzugeben an dein Kind? Oder ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht nur, dass wir das so toll vermittelt bekommen haben. Ich glaube, das ist auch einfach eher, so bin auch ich. Ich mag es nicht so gerne, um den heißen Brei herumzureden oder Dinge offen im Raum stehen zu haben. Ich bin da eher dafür, für eine klare Ansprache. Da kann ich auch
Ja.
besser mit leben. Ich möchte nichts verheimlichen müssen vor meinem Kind oder auch vor meiner Mutter oder, also ich finde, in der Familie darf man auch offen sein.
Da wäre jetzt meine Anschlussfrage, so ein bisschen, Dr. An, wenn jetzt auch bei der Anna in der Fachberatung, aber auch jetzt, nur wenn dich jetzt andere Eltern fragen würden, was ist denn der Vorteil davon, seinem Kind, mit seinem Kind offen über die Diagnose zu sprechen und diese irgendwie von Anfang an vielleicht oder eben so bald wie möglich so zu vermitteln. Was hat denn das Kind und vielleicht die Familie davon? Weil es ist ja immer so, ich habe Angst vor etwas, aber vielleicht bekomme ich ja auch etwas dadurch, dass ich diesen Weg gehe und sage, ich rede aber drüber und ich spreche das aber an.
Naja, so aus der Sicht des Kindes, einfach, dass das Kind die Chance kriegt, sich damit auseinanderzusetzen, frühestmöglich, und sich damit zu identifizieren und eben auch den Gendefekt zu akzeptieren. Also ich habe von vielen gehört, die später die Diagnose bekommen haben, dass es für sie eine Erleichterung war und dass sie verstanden haben, warum sie viele Herausforderungen und Probleme in der Schule hatten. Und dass es wirklich eher eine Entlastung war, später zu hören, ah, ich habe 22q, und daran liegt's. Und das nehme ich immer so ein bisschen mit und denke mir, die Kinder spüren es, und wenn man was nicht zuordnen kann, schafft das Verunsicherung. Und von klein auf damit groß zu werden, dass das zu einem gehört. Und dass man trotzdem nicht alles ist, finde ich einfach für die Entwicklung des Kindes wahnsinnig wichtig und später eben auch wirklich für die Identitätsbildung. Das ist so der emotionale, entwicklungspsychologische Bereich. Und der andere ist einfach auch sozialrechtlich ganz beispielsweise. Also wenn man Diagnosen hat, ist es auch einfacher, wenn man offen damit umgeht, um Nachteilsausgleiche einzuholen, einen Schulbegleiter in der Schule. Wenn man ein großes Geheimnis rausmacht, hat man da auch eventuell Vorteile, die man nicht nutzen kann und die dem Kind auch wieder zugutekommen. Also man verbaut sich sonst auch einen Weg zur Förderung, wäre noch so ein Argument dafür.
Ich würde da gerne noch ergänzen, das hat auch was mit
Absolut.
Glaubwürdigkeit zu tun. Also ich möchte mein Kind nicht belügen, wenn es dann irgendwann erfährt, dass ich es vielleicht jahrelang belogen habe, nimmt es mich ja dann irgendwann auch nicht mehr ernst und sagt, was kann ich dir glauben und was nicht. Und in so eine Situation möchte ich gar nicht kommen. Also ich habe als Beispiel eine Freundin, die adoptiert wurde, wo das von vornherein immer alles klar war. Und ich kenne eben auch einen anderen Fall, wo das nicht klar war und das war dann in der Pubertät schwierig. Ist jetzt nur ein anderes Beispiel, aber es hat ja auch was mit der eigenen Identität zu tun.
Ja. Also es bedeutet meine eigene Identität, meine Rechte, die ich nutzen kann und meine Unterstützung, die ich nutzen kann, aber auch die Beziehung mit meinen Vertrauenspersonen, also das heißt mit meinen Eltern und den Menschen, denen ich auch ja, vertraue. Ja, verstehe ich. Und jetzt hatten wir das schon angesprochen. Es gibt ja den Verein und es gibt Angebote vom Verein, wo sich die Menschen treffen und zusammenkommen im Sinne von einem Kongress, wo man auch thematische Sachen, also Vorträge zu bestimmten Themen, sich anhören kann, sich weiterbildet in bestimmten Bereichen. Aber auch die Jugendlichen zusammenkommen und auch so Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Und es gibt ja Familien, die machen das von Anfang an mit und dann gibt es Familien, die steigen erst später ein. Was würdet ihr sagen jetzt im Sinne von Diagnosevermittlung, aber auch so für die jungen Menschen in ihrer Identifikationsentwicklung? Also das heißt mit der Konfrontation, ich habe jetzt diesen Geneffekt und wie geht es mir damit und wie läuft das so? Gibt es da Unterschiede? Was ist vielleicht auch ein Gewinn, an so Veranstaltungen teilzunehmen? Was sind da eure Beobachtungen? Antje.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich gehöre zu denen, die erst später in den Verein eingetreten sind und auch viel später erst dann solche Angebote genutzt haben. Mhm. Als mein Sohn das erste Mal zum Jugendcamp gefahren ist, war er 15 oder 16. Und ich habe mir hinterher vorgeworfen, das hätte ich viel früher machen müssen. Ich habe also nach dem ersten Jugendcamp das Gefühl gehabt, ich habe ein ganz neues Kind zurückbekommen. Es ist in dieser einen Woche unheimlich erstarkt und gewachsen. Gut, das Betreuerteam ist mega, aber auch dieser Kontakt eben mit den anderen Betroffenen, dass sie sich da gegenseitig ja so nehmen, wie sie sind und unheimlich viel Spaß miteinander haben. Da habe ich nur gedacht, also ich habe es mir vorgeworfen, dass ich ihm das nicht schon viel früher ermöglicht habe.
Hm. Ja,
ich neige also, auch zu Selbstvorwürfen.
Genau, also ich würde das jetzt mal so ein bisschen entschärfen wollen. Was waren denn aber vielleicht ganz, ganz klare Befürchtungen oder vielleicht auch Ängste oder Sorgen, weshalb du vielleicht auch ganz bewusst entschieden hast, ich mache das jetzt noch nicht. Es ist ja, hat ja auch alles Gründe, warum man Dinge macht. Also
ich habe immer gedacht, mein Sohn ist ja nicht so stark betroffen, ich kriege das alleine hin. Und das war aber mehr als falsch.
Also es war jetzt gar nicht so, dass du gesagt hast, mein Sohn, der kann bei sowas nicht mitmachen, ich darf den nicht alleine lassen, der kommt da nicht klar.
Nein.
Weil das sind ja manchmal auch Befürchtungen, die ich von Eltern manchmal gehört habe oder auch schon höre, dass sie sagen, naja, aber also der kann ja jetzt, der nimmt ja Medikamente oder der hat ja gesundheitliche Schwierigkeiten oder der ist immer so, in Gruppen fühlt er sich nicht so wohl. Und das waren ja alles, also es sind ja alles ganz klare Befürchtungen, die sich dann nachher als für das Jugendcamp jetzt eher unbegründet dargestellt haben, weil das ja da doch sehr gut betreut ist alles und die da ganz gut ausgestattet sind und das ja immer dann besser klappt, als man sich das träumen lassen würde als Eltern. Aber du hast gesagt, nee, wir kommen hier alleine, klar, ich schaffe das, wir kriegen das hier gewuppt, ich brauche gar keine Unterstützung. Ist auch ein Grund, den ich gut nachvollziehen kann irgendwie, ne?
Naja gut, unser Sohn hatte ja das große Glück oder hat es ja immer noch, dass er keine Probleme mit der Sprache hat und von daher auch nach außen nicht so auffällig war. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, ach ja, das wird schon irgendwie gehen. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, es geht eben nicht. Und meine Kraft ist auch nur begrenzt. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, dann werden wir jetzt Vereinsmitglied. Zum Glück wussten wir ja von dem Verein. Mhm. Aber dann hat es eben auch noch mal ein bisschen gedauert, bis ich gesagt habe, ich nehme an so einer Veranstaltung teil.
Ja, klar.
Und im Endeffekt war das eigentlich, das meiste war eher mein Problem als seins. Also ich habe mit allem Möglichen mehr gehadert als er.
Hm. Ja, jetzt haben wir hier wieder laute Außengeräusche, Andi. Ich hoffe, das kriegst du irgendwie rausgefiltert. Also nur als Hintergrund, wir nehmen hier in unserem Büro auf, in der Beratungsstelle und die teilen wir uns natürlich mit anderen Menschen und deswegen gibt es auch immer mal lustige Flurgeräusche. Das ist quasi, das gibt es ganz kostenlos dazu. Aber nochmal zum Thema zurück, also gleichzeitig hast du es dann aber geschafft, dich drauf einzulassen und dann habt ihr ganz viel davon gehabt. Und das ist ja toll, dass der Tino da noch ganz viel mitnehmen konnte und du jetzt ja auch. Und das würde ich auch haben im Verein. Das ist ja wahnsinnig viel wert. Und daher bin ich ganz dankbar, dass das so gelaufen ist. Und ich glaube, am Ende kann man einfach immer nur das so sehen. Also so würde ich es lieber sehen.
Ja, total. Ich bin auch ganz froh, dass der Tino da auch so ein bisschen so ist wie ich, dass er sich gerne vernetzt und gerne mit Menschen zusammen ist. Und er hat ja nun wirklich einen tollen Freundeskreis gefunden. Und das ist schon richtig gut.
Ja, und Anna, willst du da noch was ergänzen?
Was mir häufig zurückgemeldet wurde von Familien, die die Diagnose bekommen haben und natürlich auch von unseren Angeboten, gehört haben, dass sie rückblickend gesagt haben, dass man gebraucht hat, um wirklich bei so einer großen Veranstaltung teilzunehmen. Auch aufgrund von Angst, was man dort zu sehen bekommt. Also so wurde es mir schon ein paar Mal mitgeteilt, dass man vielleicht ein kleineres betroffenes Kind hat und einfach eine große Sorge davor, dass man größere Kinder, Erwachsene sieht, die so sehr schwer betroffen sind und man Sorge hat, dass das der Weg ist, der einem bevorsteht. Das wurde mir, wie gesagt, häufig mitgeteilt und dass es dann ein paar Jahre gebraucht hat, um diesen Schritt zu gehen und auch wirklich diesen Mut aufzubringen, zu einer Veranstaltung zu kommen und dass meistens die erste Veranstaltung auch wirklich einfach viel ist und überfordernd und viele Familien kennenzulernen, neue Familien kennenzulernen und am Ende es aber trotzdem gut war, diesen Schritt gegangen zu sein. Und da versuche ich in der Beratung auch immer zu sagen, den Zeitpunkt legt man selbst fest. Also man selbst hat im Gefühl, wann man so weit ist, so eine Veranstaltung zu besuchen. Und dann ist es auch der richtige Zeitpunkt. Und manche machen das sofort, manche brauchen Jahre, bis sie das erste Mal wirklich sich zu einer Veranstaltung anmelden. Und da hat jeder sein Tempo. Und trotzdem danach sagen die meisten oder eigentlich alle, dass es gut war und dass man auch wiederkommt, weil der Austausch und der Mehrgewinn einfach so, so enorm ist.
Und weil wir jetzt eine Zeit lang über Veranstaltungen geredet haben, würde ich hier an der Stelle jetzt mal ein, zwei Veranstaltungshinweise geben.
Veranstaltungshinweis.
Genau, und wir hatten das schon mal angekündigt, die Sachen, die jetzt in nächster Zukunft sind, das ist am 28. Juni das Sommerfest der Beratungsstelle in Mainz. Da wird höchstwahrscheinlich bei sonnigem Wetter auf der Dachterrasse gegrillt, es wird ein bisschen sich unterhalten und ist eine schöne Veranstaltung. Ich kann leider nicht kommen dieses Jahr. Ich muss. Arbeite toll. An der Hochschule und habe einen Lehrauftrag und da ist ein Wochenendseminar. Und die ganzen Veranstaltungen für Jugendliche oder junge Erwachsene könnt ihr dort einsehen. Auf der Webseite vom Verein, die Event-Webseite. Verlinken wir euch in den Shownotes. Ein Ding, was noch ein bisschen weiter weg ist, ist der Familienkongress in Duisburg. Der ist am 13. November 2025 bis 16. November und dort wird auch das 25-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Das Sommerfest ist am 28. Juni, habe ich gesagt? Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ja, hast du.
Gut.
Wir posten darüber aber natürlich auch noch auf Insta, wird dann natürlich über das Sommerfest auch nochmal ganz fleißig gepostet. Wir haben schon das ein oder andere Save the Date rausgehauen, aber von daher folgt uns auf Instagram, dann kriegt ihr auch alle heißen News.
Und kommt nach Mainz. Es lohnt sich.
Genau. Wenn wir jetzt hier schon über solche Dinge reden, nehme ich mal die Kurve. Wir haben jetzt darüber gesprochen, die Diagnosevermittlung ist ein Prozess, der startet am besten im Kindheitsalter und geht dann aber weiter ins Jugendalter, wo sich dann vielleicht auch Sachen nochmal verändern in den Jugendlichen drinnen und damit vielleicht auch die Fragen und vielleicht auch die Gefühle zu der Diagnose. Ihr habt ja das Kinderbuch geschrieben, was total gut hilft, sich mit Kindern hinzusetzen, um die Diagnose gut zu vermitteln. Ihr habt aber jetzt auch schon Fortsetzung kann man es nicht nennen, aber ein neues Projekt. Anna, erzähl doch mal ganz kurz was darüber.
Ich finde ja, das sollte Antje machen.
Ach komm.
Ich fange mal an. Also irgendwann kam die Frage auf, ob es nicht die Möglichkeit gibt, auch was für die älteren Kinder, die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen anzubieten. Und dass da ja eben auch noch das Thema Identifikation mit der Diagnose mindestens genauso eine große Rolle spielen kann. kam irgendwann Stefan auf uns zu und hatte die Idee, dass Antje und ich ja jetzt auch einfach mal einen Comic schreiben könnten. Genau. Und wir haben dann gesagt, ja, haben wir nie gemacht, aber klingt nach einem guten Projekt. Und haben uns da sehr viele Gedanken gemacht, wie man das angehen könnte, wie sowas aussehen kann und was wir da drin haben möchten. Und ich finde, das ist eine super Überleitung zu Antje.
Ja, vor allem haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, wie man verschiedene Themen unterbringen kann und haben dann sehr schnell festgestellt, dafür reicht ein Comic nicht aus. Wir brauchen also etwas Fortlaufendes. Und da ist dann die Idee entstanden, dass wir jetzt erstmal mit einem Comic beginnen und dann zu verschiedenen Themen, die wir uns schon ausgedacht haben, weitere Bände mit wiederkehrenden Protagonisten dazu schreiben wollen. Zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Auszug von zu Hause oder auch die erste Liebe und all solche Themen. Und für das erste Comic haben wir uns überlegt, naja, wie lernen die sich denn alle wohl jetzt mal am besten kennen, denn unsere Protagonisten? Und ja, jetzt kann Anna wieder weitermachen.
Okay, meine Güte. Genau, und da haben wir, was auch ganz gut zu dem Thema Diagnosevermittlung und Umgang mit der eigenen Diagnose passt, haben wir tatsächlich dieses Thema als erstes aufgenommen. Und da geht es um unseren Hauptcharakter Bela, der tatsächlich zufällig erfährt bei einem Gespräch zwischen seinen Eltern, dass er zufällig mitbekommt, dass er 22 Q hat. Und ja, dann geht es einfach sehr viel darum, was das in ihm auslöst, welche Gefühle, welche Wut, dass er einfach gar nicht mehr genau weiß, wer er ist. Und am Ende die Familie, mehr die Familie als er, entscheidet, dass er auch mal zu dem Jugendcamp des Vereins fährt und da dann eben auch andere Betroffene kennenlernt. Das ist so die Kurzgeschichte.
Genau. Ja, nicht zu viel spoilern, Anna.
Ja, dann, nee, das war super. Dann müssen wir das jetzt hier rausschneiden und die Antje muss es nochmal neu erzählen. Aber ich glaube, das war nicht zu viel gespoilt. Außerdem, nein. Ja, ist er ja auch schon fertig. Da kann ich ja voller Stolz verkünden, dass der auch bald an die Mitgliedsfamilien rausgeschickt wird. Also er wird jetzt in den nächsten 1-2 Monaten in Druck gehen und an die Mitgliedsfamilien per Post nach Hause geschickt werden. Und dann kann man sich da mal einlesen.
Das heißt, jeder, der Mitglied im Verein ist, kriegt sowas per Post zugeschickt. Einfach so. Muss man gar nichts machen.
Ja, war beim Kinderbuch auch so.
Okay, und wenn ich jetzt aber nicht Mitglied im Verein bin, interessiere mich aber trotzdem für Kinderbuch, Comic, wie komme ich dann so an so Sachen?
Da gibt es eine E-Mail-Adresse, die können wir auch in die Shownotes packen. Da schreibt ihr uns einfach eine E-Mail und dann bekommt ihr das kostenlos.
Okay, kostenlos. Aber man darf auch immer gerne spenden, gell?
Wollte ich gerade ergänzen. Also Spenden sind natürlich immer total toll und gern gesehen, denn die unterstützen unsere Arbeit und ermöglichen es uns, auch noch mehr davon zu machen.
Cool. Ja, super.
Und was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, also wir haben jetzt den Plan, dass wir eben mehrere Comic-Hefte zu verschiedenen Themen kreieren. Das wollen wir aber auch in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen machen. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass das schon Teil des Konzepts ist, dass da betroffene junge Erwachsene mitwirken, ihre Erfahrungen einbringen können, ihre Themen mit einbringen können, dass wir nicht das Gefühl haben, wir schreiben jetzt über deren Leben und wissen es eigentlich gar nicht, wie es läuft und was sie wirklich für Sorgen haben, sondern dass wir uns da so ein bisschen die Experten der eigenen Lebenswelt zuziehen und uns da auch beraten lassen.
Genau. Wir planen also gerade den großen Förderantrag dafür, denn diese Projekte wie das Kinderbuch und ja auch der erste Comic sind ja auch geförderte Projekte. Und da machen wir uns gerade ganz viele Gedanken, wie das denn so aussehen kann und werden soll.
Okay. Ja, ich finde, das ist eine runde Sache. Dann würde ich das jetzt nochmal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Das heißt, wenn jetzt Eltern hier den Podcast hören, wissen sie nach dieser Folge, dass Diagnosevermittlung, die, obwohl die zeitintensiv, vielleicht auch herausfordernd, vielleicht auch viel Kreativität erfordert, weil man es altersgerecht macht und vielleicht auch ein bisschen Mut erfordert, weil manchmal hat man Angst, bestimmte Sachen anzusprechen, dass es sich aber total lohnt. Ich glaube, das ist total rausgekommen in der Folge, im Sinne von, es lohnt sich für die Kinder, für ihre Entwicklung, für aber auch die Beziehung mit den Kindern und auch nachher, um die Hilfe und Förderung zu bekommen, die die Familie und die Kinder auch brauchen. Genauso lohnt es sich auch, sich bei Angeboten des Vereins anzudocken und sich da auch die Unterstützung zu holen. Ja, und möglichst, ich fand das nochmal ganz wichtig als Tipp in der Gesprächsrunde, wenn man sich das Video anschaut, bald auf YouTube veröffentlicht, über die Diagnosevermittlung und was so die Familien selber gesagt haben, dann aufgreifen, wenn man die Aufmerksamkeit der Kinder diesbezüglich hat, Fragen beantworten, so gut es geht, die Kinder, mit denen die Kinder auf einen zukommen und dann eben immer, dann aber auch wieder aufhören, wenn die Aufmerksamkeit wieder weg ist. Das geht bei Kindern ja oft schneller als bei Jugendlichen. Genau, und geht's an, weil das lohnt sich. Oder? Das kann man so sagen, Antje, Anna.
Auf jeden Fall. Und überleg mal, wir hätten uns sonst gar nicht kennengelernt.
Ja.
Und es gäbe kein Kinderbuch.
So ist es.
Das sagen die Jugendlichen auch ganz oft. Sie sind total dankbar, dass sie wissen, dass sie 22Q haben, weil sie jetzt hier lauter andere Menschen kennengelernt haben, die auch 22Q haben. Und die sind jetzt beste Freunde. Und dafür sind sie wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, so läuft es auch im Leben. Dann findet man was, wofür man dankbar sein kann. Ja, schön. Ich weiß nicht, will noch jemand anderes was ergänzen? Ich habe das jetzt mal so zum Abschluss zusammengefasst. Was habe ich vergessen? Stille. Das ist immer gut. Dann habe ich wohl nichts vergessen. Ihr Lieben. Ja, es war eine total spannende Folge. Vielen, vielen Dank, Antje und Anna, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Antje, dass du da auch so offen erzählt hast. Ja. Und
ich bedanke
jetzt gebe
mich
ich weiter wieder an den Andi. Ja.
Ich bedanke mich auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War jetzt doch eine 50-minütige Folge. Ich denke auch, dass da viele Leute sich was mitnehmen können für ihre eigene Diagnosevermittlung und vor allem spannend mit dem Comic, das Buch ja sowieso. Und da ist wieder eine super Hilfestellung entstanden und das ist wirklich wertvoll. Wir verabschieden uns, freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Das Thema wissen wir noch nicht, aber seid gewiss, dass wir was Spannendes raussuchen werden für euch und was Cooles aufnehmen werden. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Antje, tschüss Anna, tschüss Laura.
Tschüssi.
Tschüss. Ciao. Tschüss.